Unternehmerhelden, der Branchenpodcast für die MöglichmacherInnen.
Hallo liebe Partner und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Klimahelden-Podcasts. Und ich freue mich, dass wir heute einen besonderen Gast zu Gast haben. Aber zunächst möchte ich nochmal dem David Hallo sagen, der ist nämlich auch dabei. Hallo David.
Hallo Dan und hallo an unseren Gast, den ich noch nicht nenne.
Der noch geheim ist, aber dessen Namen wir jetzt lüften werden. Ella Valentin aus dem Produktmanagement. Grüß dich, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Auch bekannt als Mrs. 100.000 Volt, darauf kommen wir gleich.
Voll Energie.
Voller Energie. Also, wir wollen uns heute so ein bisschen unterhalten über Batteriespeichertechnik, all das, was man damit machen kann, das ganze Ökosystem, was man damit verknüpfen kann. Und wir haben das Interview so ein bisschen aufgeteilt in verschiedene Blöcke, die David und ich übernehmen werden. Das heißt, wir steigen gleich ein mit dem ersten Block und am Ende des Interviews werden wir dich menschlich auch noch so ein bisschen kennenlernen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Prima. Fangen wir an mit dem ersten Block. Die Marktperspektive, also allgemein, lass uns mal ein bisschen was zu Stromspeichern erarbeiten für die Partner. Was ist so eine Faustformel für eine Dimensionierung? Was muss ich eigentlich für einen normalen Haushalt, wenn ich sage, ich möchte jetzt Strom speichern, im Keller haben, im Wirtschaftsraum haben?
Also tatsächlich gab es bis vor einiger Zeit eine Förderung für Batteriespeicher.
Ja.
Die ist immer ausgegangen von einem Verhältnis 1 zu 1,2. Das heißt, die PV-Anlage sollte für diese Förderung immer 20% größer sein als der Stromspeicher. Diese Faustformel kann heute auch durchaus noch so hergenommen werden. Wenn man das genauer wissen möchte, gibt es diverse Auslegungstools. Wir selber haben auch so einen Unabhängigkeitsrechner bei uns im Portal.
Ah, super.
Und über diesen Unabhängigkeitsrechner, da kann ich dann eben den Hausstromverbrauch eingeben und die Möglichkeit, die ich eben an PV-Anlage auf dem Dach habe und dazu die passende Speichergröße dann dimensionieren, um einen gewünschten Autarkiegrad oder Eigenverbrauchsanteil zu erreichen. Und wenn ich das optimal ausgelegt habe, dann kann ich doch so 60-70% Autarkiegrad erreichen. Bedeutet, ich muss noch 40 oder sogar nur 30% Strom überhaupt dazu kaufen.
Echt, ne, finde ich spannend. Also kannst du auch Bestandsbau, Neubau, kannst du auswählen?
In dem Fall jetzt bei dem einfachen Rechnungssystem nicht. Da geht es jetzt erstmal nur um den Hausstrom. Aber es gibt auch komplexere Rechnungstools, zum Beispiel von der HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, das ist die sogenannten Solarisator. Da kann ich tatsächlich, da kann ich tatsächlich nochmal detaillierter eingeben, was habe ich denn für den Energiebedarf für meine Wärmepumpe, wenn ich sie denn mit auslegen möchte, oder auch für meine E-Mobilität, mit wie viel Kilometern im Jahr ich denn auch tatsächlich damit fahre.
Okay, weil über das Auto reden wir später auch noch. Ne? Das Ganze gehört ja auch zum Ökosystemverband dazu. Und gut, wenn wir über Batterien reden, ich wechsle mal so ein bisschen die Perspektive aus, die Endperspektive eines Kunden. Ist da immer noch die Frage nach der Chemie, nach der Zellchemie, nach der Sicherheit oder stellt sich die eigentlich bei euch nicht mehr so häufig?
Natürlich ist bei Energiespeichern Sicherheit ein ganz großes Thema, weil wir natürlich in der Vergangenheit da aus der Presse viel gesehen und gehört haben, glücklicherweise. Genau.
Man hat ja immer so diesen explodierenden E-Roller im Kopf, ist natürlich ein völlig anderes Beispiel, aber sowas bleibt bei Leuten, die sich nicht damit auskennen, natürlich in die Hängen, ne?
Unbedingt. Und es gibt auch tatsächlich Kunden, die am liebsten einen Batteriespeicher nicht in ihrem Keller haben möchten. Obwohl man an der Stelle sagen muss, ein Großteil der heutigen Heimspeicher, die haben mal Lithium-Eisenphosphat als Hauptbestandteil. Und diese Zellen sind grundsätzlich schon sehr, sehr sicher in sich. Ne? Weil die eben bei einer Temperaturveränderung in der Zelle dann nicht ausgasen, Sauerstoff und damit eben auch nicht wirklich explosieren oder stark brennen können.
Und liebe Partner, wir wollen an dieser Stelle natürlich auch nochmal den Fissmann-Unterschied machen. Ihr schaut nochmal auf die Produkte, die ihr bezieht, nochmal besonders drauf. Ne?
Auf jeden Fall. Also das heißt, das, was wir zugeliefert bekommen, ist natürlich entsprechend Fissmann zertifiziert. Wir haben da einen sehr umfangreichen Prozess im Hintergrund, dass wir eben auch die Lieferketten entsprechend kontrollieren. Aber dadurch, dass wir natürlich auch mit dem Namen Fissmann für Sicherheit stehen, seit über 100 Jahren, wie ja unseren Fachpartnern bekannt ist, haben wir auch innerhalb des Systems mehrere redundante Sicherheits Komponenten drin, also egal, ob das jetzt Temperatursensoren sind oder andere Sensorik, damit das System an sich wirklich sicher ist.
Danke nochmal für die Klarstellung. Und dann übergebe ich jetzt an den David für seinen Interviewblock.
Ich habe da am Anfang nochmal kurz eine Rückfrage, und zwar wird der Batteriespeicher von Viessmann nicht komplett in Europa gefertigt?
Genau, der wird komplett in Europa gefertigt. Natürlich die Zellen, die bekommen wir zum Teil zugeliefert. Allerdings das komplette, die komplette Batteriesysteme, die werden alle bei uns in Fougmont in Frankreich hergestellt und der Wechselrichter in Deutschland. Das heißt, es ist ein zertifiziert europäisches Produkt. Das wurde uns eben auch vom TÜV so bestätigt. Und dieses Zertifikat ist auch durchaus für jeden Fachpartner verfügbar bei uns im E-Books.
Vertrauensbildende Maßnahme, made in Europe.
Ja. David. Genau, finde ich auch wichtig, ne?
Ja.
Kommen wir doch zu unserem VitoCharge VX3 einmal. Ja, der wird ja sehr extrem flexibel beworben. Und denn er kann als Hybridwechselrichter genutzt werden, als AC-gekoppelter Speicher oder eben als reiner PV-Wechselrichter, wenn man so will. Kannst du einmal kurz erklären, warum diese Flexibilität überhaupt das Leben des Installateurs bei der Planung auch viel einfacher macht?
Ja, heutzutage ist natürlich wesentlich gerade Hybrid und Battery Only, dass ich einen PV-Wechselrichter alleine jetzt nutze, das ist ja immer weniger geworden, weil heutzutage wird meistens mit Batterie geplant. Was jetzt dazugekommen ist, ist, dass wir auch nur einen Batteriespeicher ohne PV-Anlage natürlich installieren können, um rein dynamische Tarife zu nutzen. Das wird auch immer mehr. Also da haben wir auch schon einige Systeme draußen im Betrieb. Und damit habe ich natürlich für jeden Anwendungsfall, den ich im Feld haben kann, habe ich ein und das gleiche Gerät.
Ja, und ich finde, genau das darf man ja nicht unterschätzen. Ja, dadurch, dass dynamische Stromtarife jetzt immer interessanter und auch verbreiteter werden, ist ja auch für Leute ohne PV-Anlage so ein Stromspeicher interessant.
Ja, absolut.
Kommen wir doch mal zum Thema Modularität und Skalierbarkeit, denn das finde ich das Besondere an unserem VX3. Der kommt ja mit einem Batteriemodul von 2,5 Kilowattstunden, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder sind es 5?
Tatsächlich, das einzelne Modul für die Montage hat 2,5 Kilowattstunden nutzbare Speicherkapazität. Das liegt einfach daran, dass wir dann ein geringeres Gewicht haben für das Einzelmodul. Allerdings hat unser Batteriegehäuse immer 5 Kilowattstunden Kapazität. Das heißt, wir steigern dann von 5 auf 10 auf 15 innerhalb eines Systems und wir können bis zu 5 Systeme kaskadieren. Das heißt tatsächlich bis zu 75 Kilowattstunden Speicherkapazität umsetzen. Also das ist schon
das
eine Hausnummer.
Ist schon beeindruckend, ja.
Ja, das kann ich also auch durchaus im Kleingewerbe oder Mehrfamilienhaus nutzen.
Und Thema Nachrüstbarkeit, ja, wenn jetzt ein Kunde sagt, okay, ich habe schon eine PV-Anlage eingebaut, ich habe damals, die ist vielleicht schon ein bisschen älter, da waren eben Batteriespeicher noch gar kein Thema, weil man hat ja direkt eingespeist. Jetzt eben, ne, Einspeisevergütung ist ja nicht mehr so das Ding. Überlegt man, so einen Speicher nachzurüsten? Ist das einfach oder muss man da sagen, ganz anderes System, funktioniert nicht?
Nein, das ist simpel. Ich habe hier zwei Möglichkeiten. Entweder ich belasse den bestehenden Wechselrichter, ergänze einfach einen zusätzlichen Energy Meter und setze dann den VitoCharge mit seinem Energiemanagement daneben. Dann bekomme ich nämlich natürlich, wir haben ja das immer alles innerhalb des Produktes, das Energiemanagement gratis mitgeliefert. Oder ich ergänze das gesamte PV-System auf dem Dach durch einen VitoCharge, der dann auch noch weitere PV-Module an seine Strings anbringen kann, falls ich eben noch mehr Kapazität haben möchte. Also das ist beides komplett unkompliziert und geht auch in Betriebnahme sehr schnell.
Das heißt also auch Leute, die eben schon eine PV-Anlage da haben, müssen sich keine Gedanken machen, ja, und können sagen, ja, funktioniert auch da.
Ja.
Sehr schön. Was man ja oft bei Batteriespeichern denkt, jetzt habe ich mir so einen Batteriespeicher eingebaut, wenn mal Stromausfall ist, wunderbar, ich habe jetzt Strom im Speicher und dann gucken sie in die Röhre, weil das funktioniert dann doch nicht. Ist das beim VX3 denn auch so? Weil meistens muss man dann auch irgendwie was dazu holen oder so, damit man den auch als Notstrom quasi nutzen kann.
Ja, man hört schon, da wohnt jemand in Berlin.
Eher eine Kindes. Die haben öfter mal nichts
aus. Hoffentlich nicht am eigenen Leib bis jetzt verspüren müssen. Aber ja, wir haben eine Backup-Box, die wir dafür nutzen können, sowohl fürs einphasige als auch fürs dreiphasige System. Hier ist, wenn dann der Strom weg sein sollte, innerhalb von 5 bis 20 Sekunden dann auch wieder Strom zur Verfügung. Natürlich im Rahmen der Größe des Batteriesystems, was ich installiert habe und der Kapazität, die ich in dem Augenblick dann auch in meinem Speicher habe. Was spannend ist oder auch wichtig ist für ein Backup-System, dass es schwarzstartfähig ist. Das heißt, wenn ich tatsächlich eine PV-Anlage dazu auf dem Dach habe, dann kann ich am nächsten Tag, selbst wenn das System sich einmal vollständig entleert hat, über den Wechselrichter wieder aufschalten und dann auch meine Batterie wieder laden, was gerade bei diesem 6 Tage Stromausfall in Berlin wirklich Thema gewesen wäre. Na, damit hätte ich dann zumindest einen grundsätzlichen Nutzen aus dem Gesamtsystem.
Das heißt also, unsere Fachhändler können darauf hinweisen, dass es diese Option gibt, ja, dass man unseren Speicher auch als Notstrom quasi nutzen kann, also Notstromspeicher.
Ja, vielleicht kleine Unterscheidung, Ersatzstrom und Notstrom. Kurze Richtigstellung. Genau, weil Notstrom ist eigentlich mehr sowas wie USV, das läuft auch meistens rein aus der Batterie heraus. Mhm. Ersatzstrom ist tatsächlich, dass ich innerhalb des Hauses ein Ersatznetz bereitstelle. Ja, okay. Das ist der große Unterschied.
Wieder was gelernt, sehr gut.
Gerne.
Denn dann würde ich einmal zurück an dich gehen mit dem ganzen Thema Installation und Inbetriebnahme, denn auch da haben wir natürlich mitgedacht, oder?
Sehr gerne, danke. Also damit der Berliner nicht in die Röhre kickt, ne? Hatten wir auch geklärt. Also so ein bisschen die Inbetriebnahme des Speichers wollen wir uns mal näher anschauen mit dir zusammen. Da habe ich ja ein System, das V-Guide-System. Können wir einfach mal durchspielen, wie einfach, wie machbar das für den Partner ist?
Genau, also ich sag mal, die Fachpartner, die bei uns schon seit Jahrzehnten auch Heizungen verbauen, die kennen ja unsere V-Guide-App schon. Und über die V-Guide-App scanne ich einfach nur den Herstellcode des Systems beziehungsweise von unserem TCU, also unserem Kommunikationsmodul, und kann mich dann auf die Anlage aufwählen und habe dann eine Schritt-für-Schritt-Inbetriebnahme-Erklärung, in der auch schon die wesentlichen Vorauswahlen getroffen sind, wie zum Beispiel Netzparameter oder für die Fachpartner, die sich damit auskennen, Cosinus Phi etc. Okay. Ich kann das natürlich alles verändern, ne, und anpassen, wenn der Netzbetreiber da entsprechend Wünsche hat. Aber im Normalfall bin ich mit einer Inbetriebnahme vom VX3 innerhalb von 8 bis 12 Minuten durch. Wir haben auch Kaskaden in Betriebnahmen schon in 15 Minuten gemacht.
Ich wollte gerade sagen, du als Produktmanagerin hast das auch mal durchgespielt.
Wir haben das mehrfach durchgespielt. Wir haben das auch auf vergangenen Messen immer wieder gezeigt. Ja, da konnten die Fachpartner das auch selber vor Ort ausprobieren und da auch eine Beweisführung gemacht, ne, dass das wirklich so schnell und einfach geht.
Ja, genau. Und wir reden ja auch so ein bisschen vom Ökosystem. Das ist Viessmann OneBase. Die Kommunikation, also die Kombination mit Vitokal Wärmepump und der Wallbox und dem Energiemanagement, das funktioniert alles.
Das funktioniert einwandfrei. Also ich habe das auch selber bei mir zu Hause. Insofern, ich finde, damit kann man dann natürlich auch immer am besten arbeiten, wenn man das bei sich selbst auch mal ausprobiert hat. Und also nicht nur, dass natürlich der Aufbau der Kommunikation oder des Gesamtsystems über die Guide-App hier sehr einfach und schnell geht. Ich kann natürlich auch viel tiefer in das System eingreifen. Das heißt, wir haben hier Algorithmen im Hintergrund, die das System dann für den Kunden, wenn er es denn wünscht, auch optimiert. Er kann das selber an- und abwählen. Kann natürlich sagen, nee, will ich nicht. Ich habe das bei uns auch aber tatsächlich alles angewählt. Das heißt, PV-Überschuss in Wärme, prognosebasiertes Laden. Natürlich auch, dass die Wetterdaten mitgenutzt werden. Wenn wir das Auto laden, nutzen wir überwiegend Grünstrom. Das heißt, diese ganzen Algorithmen können wir bei uns nutzbar machen und eben aber auch bis in die Tiefe. Beispiel Wärmepumpe am PV-Überschuss, der dann kommt. Wir wissen ja, also auch wenn jetzt ein sonniger Tag ist, dann habe ich vielleicht mal leichte Bewölkung, dann geht eben der PV-Überschuss ein bisschen zurück. Wir modulieren tatsächlich bei PV-Überschuss in Wärme mit unserem Inverter an dieser Überschusskurve entlang. Das heißt, wir haben nicht dieses On-Off, was man zum Beispiel mit einem SG-Ready-Signal hätte.
Okay, super. Und eine Frage hätte ich da aber schon noch. Betrifft die Platte, glaube ich, häufiger, als man so denkt. Du möchtest dann was Neues einbauen, verkaufen. Da ist aber schon ein Fremdsystem, eine PV-Anlage auf dem Dach. Ist das dann ein Ausschlusskriterium oder kann man da irgendwie sagen, nein, dieses Ökosystem ist im Grunde genommen eigentlich auch technologieoffen, ist nicht geschlossen, nur für FISMAN?
Nee, also das ist technologieoffen. Wir öffnen uns auch noch weiter. Mhm, wir haben nämlich jetzt hier gerade bei unserem Launch-Event unseren Universal Controller IE vorgestellt, also das neue Herz, in dem wir auch noch zusätzlich potenzialfreie Kontakte ansteuern können. Das heißt auch mal zum Beispiel einen bestehenden Brauchwasserwärmepumpe mit ins System einbinden oder auch unsere Brauchwasserwärmepumpe mit ins System einbinden. Super, und zum Thema PV, sobald ich einfach nur eine PV-Anlage, zum Beispiel eine Anlage, die momentan noch eine Volleinspeiseanlage ist, die aus der EEG-Vergütung ausläuft, wenn ich die eben mit einbeziehen will in ein solches System, dann kann ich das auch wieder einfach über einen E-Mieter machen. Meistens haben diese Systeme auch kein Energiemanagement vor Ort. Mhm. Das heißt, da bekomme ich dann auch wieder unser Energiemanagement gratis mit, weil ich das vorher einfach nur abgebildet habe, was ich dafür Erträge hatte.
Okay, super. Universal Controller habt ihr gerade erwähnt. Informationen dazu gibt es schon. Habt ihr schon ein bisschen gestreut?
Gibt's schon, haben wir schon gestreut, genau. Gibt tatsächlich, ich glaube, die ein oder anderen Partner haben auch auf der Messe dann schon den QR-Code gescannt, dass sie automatisch dann immer wieder neue Informationen kriegen. Aber auch online ist das Produkt schon zu finden. Oder eben genaue Informationen gibt es auf jeden Fall auch bei ihren Verkaufsberatern. Also wenn ich mich jetzt mal nie...
oder bei dir.
Oder bei mir, ja.
Gut, David, du bist wieder dran.
Genau, ich hätte dann noch eine Frage, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, wie groß ist denn der Stromspeicher? Denn da gibt es ja auch ganz viele unterschiedliche Versionen, ne? Wir haben ja gerade gesagt, so eine Box kommt quasi mit zwei Modulen, insgesamt 5 Kilowattstunden, aber wie groß ist das und wie kompliziert ist es dann, das einzubauen? Denn wenn man so ein Riesending hat, na, sehr unhandlich, ist der Einbau dann ja auch schwieriger.
Genau, also das einzelne System ist 60 Zentimeter breit, 25 tief und in der vollen Ausbaustufe 2 Meter hoch. Wir können allerdings auch flexibel aufbauen. Das heißt, wenn ich diese Raumhöhe nicht habe, kann ich auch die Batteriemodule seitlich versetzen. Und wir haben tatsächlich mal eine Challenge gemacht, unser System aufgebaut gegen ein Fremdsystem bestehend aus einem bodenstehenden Batteriesystem und einem Inverter, der eben ein Hybridinverter, der an der Wand zu montieren ist, mit Verkabelung etc. Und wir waren tatsächlich 100% schneller. Super. Also und bei uns wurde es von einer Person aufgebaut, weil wir darauf geachtet haben, dass wir natürlich auch von den Gewichten her auch die gesetzlichen Grenzen einhalten. Und das Fremdsystem musste von 2 Personen aufgebaut werden.
Ihr habt denen doch die Arme verbunden.
Aber das heißt, unser Batteriespeicher lässt sich eigentlich von einer Person ohne Probleme montieren?
Absolut. Absolut.
Was ja auch wieder interessant ist für unsere Fachpartner, ne? Wie viele Leute muss ich da hinschicken, um den Batteriespeicher einbauen zu lassen? So, wenn nur eine Person hin muss, ist natürlich angenehmer.
Ja, das ist auf jeden Fall mehr wert.
Dann kommen wir doch zum Thema Service und Support und natürlich auch das Thema Vertriebsargumente, das wir unseren Fachpartnern gerne an die Hand geben. Ja, wenn man jetzt den Speicher beim Endkunden hat und der läuft, der ist installiert, alles ist gut. Wir haben ja die Option für unsere Fachpartner der Fernüberwachung über V-Guide. Wie kann man das nutzen, um eben Serviceeinsätze zu minimieren und auch Fehler zu diagnostizieren? Also bevor der Endkunde selber merkt, sozusagen.
Ja gut, dadurch einmal, dass natürlich der Endkunde dann die Möglichkeit hat, den Fachpartner als Wartungsservice auszuwählen und der Fachpartner dann im Zweifelsfall eben die Fehlermeldungen direkt bekommt, dann kann er in das System auch reinschauen, kann genau sehen, wo gibt es vielleicht Anomalitäten.
Mhm. Anomalien im Krankenhaus.
Anomalien, genau. Anomalien. Wir haben auch die Möglichkeit, dass über den Leitwarten-Service natürlich wir auf solche Komplettsysteme schauen und uns in Komplettsystemen natürlich anschauen, wo wären hier vielleicht Anpassungen zu machen, dass das System einwandfrei läuft.
Das heißt also, wenn man idealerweise vielleicht sogar so ein Komplettsystem hat von uns, ja, also Wärmepumpe, vielleicht sogar PV, aber Wärmepumpe und Stromspeicher, ja, dann könnte man den Leitwarten-Service in Anspruch nehmen und wir würden alles überwachen und melden uns proaktiv, bevor etwas passiert.
Ja, also ich finde es besonders spannend für das Gesamtsystem, ne, weil das ist ja auch die Herausforderung für den Fachpartner an sich, dass er diese ganzen unterschiedlichen Produkte ja verkauft hat, aber vielleicht nicht überall auch die hundertprozentige Kompetenz hat. Ne? Ich bin vielleicht mehr von der Heizungsseite oder ich bin mehr von der PV-Seite. Das heißt, hier einen Überblick zu behalten, wo vielleicht Optimierungsmöglichkeiten sind. Das ist doch relativ schwer. Und da haben wir natürlich unsere Vollprofis, die da drauf schauen können. Ich habe das auch für mein System tatsächlich mal getestet und habe dann eben auch mal den Hinweis bekommen, Achtung, momentan ist bei dir zu geringer Druck im Heizungssystem, kann zu höherem Energiebedarf führen. Und dann bin ich in den Keller gegangen, was ich normalerweise dann vielleicht nicht gemacht hätte, und habe erstmal ein bisschen Heizungswasser nachgefüllt. Und damit läuft das System dann wieder optimal. Ja? Mhm. Und im Normalfall merke ich das eben bei der Wartung. Und wann geht der Endkunde in den Keller?
Mhm. Keine Ahnung. Dann hat der TD angerufen und gesagt, was machst du? Okay.
Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin Fachpartner, ich habe ein Beratungsgespräch, vielleicht generell fürs System oder speziell um Batteriespeicher, und der Kunde ist so ein bisschen noch am Zweifeln, weiß noch nicht, ist es sowas für ihn. Was wären so Argumente, die ein Fachpartner bringen kann für einen Stromspeicher?
Also tatsächlich ist es so, dass der Stromspeicher, den muss ich heute oft gar nicht mehr argumentieren beim Kunden, weil der eher ist es so, dass die Kunden auf uns zukommen und sich dann so ein Gesamtsystem wünschen. Und da ist oft der Stromspeicher das Zentrum in der Argumentation, ne? Weil ich da natürlich die Energie, die die ganzen anderen Produkte benötigen, bereitstelle. Wichtig hier drauf ist natürlich zu achten, dass dieser Stromspeicher eben auch ins System voll integrierbar ist. Und da wären wir eben wieder dabei, es muss sowohl für Paragraph 9 Solarspitzengesetz muss der Speicher eben geeignet sein beziehungsweise ansteuerbar sein, am besten über E-Bus, was viele heute tatsächlich noch nicht sind. Genauso wie für Paragraph 14a dann eben das Gesamtsystem, Wärmepumpe, Stromspeicher und die Wallbox. Das haben wir natürlich innerhalb unseres Energiemanagements 100% abgedeckt. Und darauf ist aber auch heute und in Zukunft zu achten. Es ist ja schon eine gesetzliche Grundlage. Und ich sehe eben ganz oft, dass man erstmal nur auf den Preis des Stromspeichers zum Beispiel schaut oder auf andere Einzelparameter und das Gesamtsystem aber gar nicht so wirklich im Blick hat. Ne? Und für dieses Gesamtsystem bin ich ja doch als Fachpartner verantwortlich.
Muss passen.
Auch für die Umsetzung auch verantwortlich, dann auch noch gesetzlich nachher verantwortlich. Und deswegen meine Empfehlung, tatsächlich in der Denkensweise mit dem Energiemanagement starten und mit dem, was ich da am Schluss beim Kunden umsetzen möchte, und dann in die Einzelkomponenten gehen. Und da ist eben der Stromspeicher ein wesentlicher Bestandteil.
Sehr schön. Das heißt also eigentlich, wenn die Leute über Stromspeicher sprechen mit den Fachpartnern, ist das schon halb geschafft, weil das ist das, was sie wollen. Und dann geht es eher darum, was man noch dazu nimmt.
Genau, und welches Produkt ich natürlich am besten empfehle dann auch an der Stelle, damit es ins Gesamtkonzept des Endkunden passt. Ich rede mal auch gerne von, wir kennen ja vielleicht von den Energieberatern das Thema ESFP, also individueller Sanierungsfahrplan. Und ich rede da immer gerne von einem individuellen Energiefahrplan, weil der Kunde hat ja energetisch auch eine Perspektive für sein Haus oder auch von seiner Mobilität her fürs Haus. Und dementsprechend muss man heute im Endeffekt schon mit dem Kunden sprechen, wo willst du in Zukunft hin, in 5 Jahren, in 10 Jahren, damit du eben jetzt schon ein Energiemanagement hast, was das auch perspektivisch umsetzen kann.
Also wichtige Informationen, dass zum Beispiel der Partner erfährt, dass vielleicht das nächste Auto ein Elektrofahrzeug wird. Da kann man dementsprechend gleich skalieren und sagen, prima, habe ich das dafür, ne?
Genau. Oder auch das Thema, will der Kunde vielleicht irgendwann dynamische Tarife nutzen? Vielleicht wenn heute noch nicht, aber hat das auf jeden Fall irgendwo schon gehört und möchte da zukunftsfähig sein? Also diese ganzen Themen einfach einmal kurz ansprechen, ist auch vertrauensbildend natürlich, ne? Wenn ich mich so intensiv dann mit dem Endkunden auseinandersetze.
Jetzt kommen wir zu einer Lieblingsrubrik von mir, die heißt Menschlich gesehen, habe ich sie genannt. Na, wir wollen dich jetzt ein bisschen auch für die Partner ein bisschen näher kennenlernen. Ich schätze ja an dir wie alle, bei Fissmann, deine enorme Fachkompetenz. Weißt du ja wirklich alles zu beantworten in deinem Gebiet, auf deinem Gebiet? Hast du eine Tamiere näher dazu gehabt? Hast du eine technologische Ausbildung? Lass uns einfach mal wissen, wie war so dein Werdegang?
Ja, also ich habe ja schon ein paar Jährchen auf Buckel, deswegen habe ich auch einige unterschiedliche Sachen in meinem Leben gemacht, ja, und alle diesen ganzen Input gesammelt. Mhm. Ich komme aus einer Architektenfamilie, insofern vielleicht die Affinität zu den Gebäuden an sich.
Okay, war schon mal da.
Die war da, aber wie das so ist, wenn der Papa das eine macht, dann will man als Tochter vielleicht nicht das Gleiche machen. Mhm. Ja. Insofern habe ich ursprünglich mal Industriedesign studiert, habe aber dann doch festgestellt, Haustechnik, TGA, irgendwie...
Also dann
kriegt er das, ja, ne, erneuerbare Energien und habe dann Technikerstudium noch gemacht und eine Ausbildung als Energieberaterin und bin jetzt seit 2018 bei Viessmann und habe mich einfach immer intensiver damit auseinandergesetzt über Fortbildung etc. Und ich sag mal, hier in-house haben wir natürlich auch unglaubliche Kompetenzen, von denen man auch immer viel lernen kann.
Hast du damals schon gewusst oder geahnt mit deinem bereits vorhandenen Wissen, dass das mal so eine Richtung nehmen würde oder dass es eben auch im Zuge der Energiewende sich so schnell entwickeln würde? Oder hast du gedacht, das ist ein Thema, das dauert noch 10 Jahre?
Also tatsächlich bin ich mit einer Wärmepumpe aufgewachsen. Mhm. Man glaubt es nicht, aber als ich 14 war, gab es bei uns zu Hause schon die erste Wärmepumpe.
Sehr progressiv, super.
Ja, also das genau ist schon lange her, wie gesagt. Aber da hat mich das Thema schon unglaublich interessiert, auch diese Technologie. Und wie ich seinerzeit nach Berlin gezogen bin, war ich händeringend auf der Suche nach einem Installateur, der mir eine Wärmepumpe einbaut. Und das war damals noch überhaupt nicht interessant. Ja, so, was denn das? Okay. Genau, und da gab es so 2 Betriebe in Berlin, die das überhaupt gemacht haben. Und daraus entstand das eigentlich, dass ich sagte, das geht so nicht. Ne? Das ist für mich eine Zukunftstechnologie. Und das Schöne ist, sie ist jetzt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mhm. Ne? Das sehen wir. Die
Verkäufe zeigen es im letzten Jahr erstmalig Wärmepumpe vor Fossil.
Absolut, ja. Und mit dem Thema Wärmepumpe bekommt natürlich automatisch das Thema Energie bereitstellen, Photovoltaik und ganzheitliches System. Und dafür brenne ich dann mein Herz.
Ja, das sagt man toll.
Genau, ich selber habe 3 Kinder, für das mache ich das auch. Mhm. Ne? Die sind allerdings alle schon erwachsen. Mhm. Das ist meine Passion.
Hast du auch schon mal so ein bisschen Verständnis gesorgt innerhalb der Familie?
Absolut. Mhm. Absolut. Licht aus.
Okay, sehr schön. Na, du hast ja Batteriespeicher, also bleibt das Licht ein bisschen länger an. Aber jetzt mal im Ernst, wenn du 10, 15 Jahre vorausblickst von hier aus, glaubst du, dass das dann noch sehr viel stärker im normalen Selbstverständnis der Bürgerinnen und Bürger ist, dass jeder Haushalt, fast jeder Haushalt, schon so ein bisschen den Einstieg gewagt hat in PV, in Batteriespeicher? Der Gesetzgeber fördert das ja, da kommen wir gleich noch drauf, natürlich so ein bisschen unterschiedlich, ne? Es war auch nicht immer stringent. Aber wie stellst du dir so einen typischen Haushalt in Deutschland in 15 Jahren vor?
Da müssen wir vielleicht ein bisschen trennen, weil im Einfamilienhausbereich habe ich natürlich die Riesenchance. Mhm. Ne? Und da sehen wir ja auch schon, es gibt nichts mehr anderes. Die Wünsche und die Entwicklungen gehen in die Richtung. Was eine große Herausforderung nach wie vor bleibt, ist natürlich, wie bekomme ich die gesamte Mehrfamilienhausbasis irgendwo in diese Energiewende integriert? Mhm. Wir versuchen es ja, in Berlin haben wir ja auch Förderprogramme zum Thema Balkonkraftwerke. Ne? Das ist auch
kannst du schon klein beginnen?
Da kann ich schon klein beginnen, ja. Aber eben gerade die Teilhabe dann nachher am Thema zeitoptimierte oder auch dynamische Tarife, Kleinspeicher in den Gebäuden. Also das wird bestimmt nochmal die große Herausforderung, weil wir natürlich hier messtechnisch auch Herausforderungen haben. Mhm. Ich denke, da gibt es auch keinen Schritt zurück, ne? Weil wir wissen spätestens jetzt seit dem Frühjahr, dass wir doch sehr am internationalen Energiehandel hängen. Die Kosten, also wir selber haben es in Deutschland nicht. Mhm. Das heißt, die Kosten explodieren einfach perspektivisch und da wird nicht der Staat komplett für sorgen können, sondern da ist auch jeder Einzelne von uns gefragt, dass er sich damit auseinandersetzt und auch ein Stück weit vielleicht für seine eigene Energiewende sorgt.
Geht es so ein bisschen auch um Zusammenarbeit, ne? Das gesellschaftliche System und der Einzelne, was er tun kann. Trotzdem, gibt es was du dir wünschst von der Politik?
Ja, ich würde sagen, ein stringenteres Handeln, damit wir eben langfristig planen können. Mhm. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass wir doch immer wieder von rechts nach links geschubst wurden, auch in der Industrie und sehr flexibel sein mussten, was auch am Schluss des Tages natürlich unglaublich Kosten erzeugt, die dann im Endeffekt der Verbraucher tragen muss. Ja? Und das wäre auch verbraucherfreundlich, wenn wir da
partnerfreundlich,
wenn wir wirklich langfristiger planen könnten.
Mhm. Sehe ich auch so. David, siehst du das auch so?
Ja, absolut. Also es würde natürlich alles einfacher oder planbarer machen, wenn das ein bisschen stringenter ablaufen würde. Na, ich glaube, da sind wir aber alle, haben das in den letzten Jahren mitgekriegt. Das wissen auch unsere Fachpartner sehr, sehr gut. Aber ich finde es ganz spannend, was du gesagt hast, wie das so in Zukunft aussieht. Ja, und vor allem auch in Kombination mit den dynamischen Stromtarifen und der Stabilisierung unseres Stromnetzes, da ist ja auch immer ein Thema. Ja, wie siehst du das da, die Rolle auch von Stromspeichern?
Ja, wir sehen es ja sowohl im Einfamilienhausbereich als auch eben bei Großspeichern. Wir werden Speichermöglichkeiten brauchen und das können nicht nur Pumpspeicherkraftwerke sein und Stauseen, sondern das muss halt tatsächlich auch ein physischer Batteriespeicher sein. Dezentral, denke ich, können wir da sehr, sehr viel unterstützen, wenn wir denn die Messtechnik haben. Andere Länder machen es vor. Ne? Die haben zum Teil schon 100-prozentige Ausstattung mit intelligenten Messsystemen und wir sind da leider noch sehr, sehr weit zurück. Wir könnten da an der Stelle heute schon viel mehr. Also wer da Interesse hat, auch gerne mal sich mit dem Thema Virtual Power Plants, VPP, auseinandersetzen. Das ist für mich auch eine Zukunftsperspektive, die wirklich in der nahen Zukunft liegt, wo wir die Möglichkeit geschaffen bekommen und wo wir sie auch jetzt politisch oder gesetzlich geschaffen bekommen haben, dass wir das dann auch nutzbar machen können, so individuelle Speichersysteme dann zu clustern.
Mhm.
Und wenn jetzt ein Fachpartner, der diese Folge zugehört hat, gesagt hat, boah, also der VX3, ne, da klingt ja irgendwie super gut. Wo kriege ich denn jetzt mehr Infos dazu? Wo kann er sich am besten informieren? Auch vielleicht Richtung Schulung erstmal. Ne? Man ist vielleicht noch gar nicht so tief in dem Thema Stromspeicher drin gewesen, denkt jetzt aber, oh, das habe ich ja noch gar nicht bedacht, da will ich mich mal ein bisschen fortbilden. Was kann man da am besten machen und wie unterstützt FISMAN unsere Fachpartner dort?
Also der erste und beste Ansprechpartner an der Stelle ist tatsächlich der eigene Verkaufsberater. Also wir haben unsere Verkaufsberater auch in den letzten 2 Jahren umfangreich weitergebildet zu diesen Themen. Gibt es natürlich in den Niederlassungen auch immer das Komplettsystem und es werden auch in den Niederlassungen Schulungen durchgeführt. Und natürlich schließlich bei uns in der Akademie im Lernraum gibt es auch wieder Informationen dazu und auch Zertifizierungsschulungen, die man dafür nutzen kann.
Sehr gut. Dan, hast du noch Fragen an Edda?
Ich frage mich immer noch, wie du dir so viele Dinge so gut machen kannst. Es ist ja wirklich ein Universum. Vielen, vielen Dank, dass du heute für uns beide Zeit hattest. Und es war ein tolles Gespräch. Und wir wünschen dir eine gute Heimreise wieder Richtung Berlin. Möge dort immer Strom sein, nicht David?
Ich würde es begrüßen.
Ausgerüstet.
Vielen Dank nochmal. Und das soll es für heute gewesen sein mit unserer neuen Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, David.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.
Das war der Branchenpodcast Klimahelden, die Möglichmacherinnen.